Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen, hier ist Tonspur Wissen und hier ist Ursula Weidenfeld.
Die Bundesrepublik feierte sich in gewisser Weise selbst, wollte zeigen, dass sie wieder ein richtiges Land ist mit internationalem Renommee. Und man darf auch nicht vergessen, die Bundesrepublik war damals noch kein Exportweltmeister, kein Exportriese, sondern sie erhielt sogar aus Afrika Hilfslieferungen, Güter, um erstmal ganz elementare Versorgung sicherzustellen.
Wie geht man mit Diktatoren, Herrschern und Potentaten um? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Frank Bösch.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Tonspur Wissen ist der Wissenschaftspodcast für alle Fragen, die man Experten stellen kann. Jede Woche immer ein neues Thema, immer eine neue Wissenschaftlerin oder ein anderer Wissenschaftler. Wenn Sie ein Thema besonders interessant finden, dann schreiben Sie uns eine Mail an tonspur@rheinische-post.de und ein Like, 5 Sterne, ein Abo wären übrigens auch ganz super. Heute verfolgt Deutschland eine wertegebundene Außenpolitik. Das heißt, Geld ist nicht mehr alles, Handel ist noch wichtig, aber nicht das einzige Kriterium für die deutschen Außenbeziehungen. Eine Zeit lang war das nicht ganz so klar. Anfangs musste die Bundesrepublik erstmal darum kämpfen, dass überhaupt einer mit uns reden wollte. Dann gab es ein Wettrennen mit der DDR um Staatsbesuche, diplomatischen Austausch und Einladungen. Und erst nach ein paar Jahrzehnten änderte sich das ein bisschen. Warum und wie? Das frage ich jetzt Frank Bösch. Der ist Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und lehrt Geschichte an der Universität Potsdam und hat gerade eine Studie zu dem Thema veröffentlicht. Hallo, Herr Bösch.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Bösch, Deutschland war ja nach dem Krieg nicht gerade wählerisch, wenn es um Staatsbesuche ging, weder wohin man selber fuhr, noch wen man empfangen hat. Warum war das so?
Die Deutschen suchten nach 1949, nach dem Nationalsozialismus, nach internationaler Anerkennung. Und natürlich hatten sie einen engen Austausch mit den demokratischen Verbündeten im Westen, insbesondere mit den USA, zunehmend auch mit Frankreich und Großbritannien. Aber die Deutschen versuchten, ihr Ansehen in der Welt aufzufrischen. Und viele Länder im globalen Süden, in Afrika, in Lateinamerika, in Ostasien, die waren zunächst erstmal sehr, sehr willkommene Gäste und waren übrigens auch die ersten Gäste. Es dauerte eine gewisse Zeit bis Anfang der 60er Jahre, bis de Gaulle, bis Kennedy Deutschland besuchten. Die ersten Staatsgäste, die kamen, und die auch mit großem Jubel empfangen wurden, das waren Autokraten wie der Schah aus Iran oder Haile Selassie, der Kaiser, wie es hieß, aus Äthiopien.
Ja, der Kaiser aus Äthiopien, das war der erste, der kam 1954, glaube ich. Und da, das war ja schon auch skurril, was da in Bonn, was damals noch die Hauptstadt Deutschlands war oder Westdeutschlands war, was da aufgeboten wurde, um den Kaiser anständig zu empfangen.
Ja, und das zeigt in gewisser Weise eben auch, wie diese Demokratie entstand. Es gab eine Aufwartung, die eigentlich eher an das Kaiserreich auch erinnerte. Und die Begeisterung für diesen Kaiser aus Afrika unterstrich das Ganze. Das gesamte Kabinett stand damals am Bahnhof in Bonn, um den Sonderzug zu begrüßen, mit dem Haile Selassie eintraf. Kinder kriegten schulfrei. Angeblich haben in ganz Deutschland 50.000 Menschen an den Straßen gestanden, um zuzujubeln. Es wurden Tiere aus dem Zirkus Hagenbeck herausgeholt, eine Giraffe an der Seite geparkt. Der Aufwand war immens. Die Kosten liefen auch völlig aus dem Ruder. Aber das zeigt diese Begeisterung darüber, dass überhaupt wieder jemand aus der Ferne die Bundesrepublik besucht. Und die Bundesrepublik feierte sich in gewisser Weise selbst, wollte zeigen, dass sie wieder ein richtiges Land ist mit internationalen Renommee. Und man darf auch nicht vergessen, die Bundesrepublik war damals noch kein Exportweltmeister, kein Exportriese, sondern sie erhielt sogar aus Afrika Hilfslieferungen, Güter, um erstmal ganz elementare Versorgung sicherzustellen.
Das ist total beeindruckend, finde ich, einmal eben wirklich so dieses Gefühl, dass Deutschland einmal ein Land war, das Hilfe erhalten hat. Das war nach dem Krieg nötig und auch dann erstaunlicherweise möglich. Auf der anderen Seite wundert man sich aber, dass sich niemand wundert, wenn zu einem Staatsbesuch Giraffen und Elefanten und Kamele an den Straßenrand gestellt werden und der Staatsbesucher das als freundliche Geste empfindet.
Das wirkt heute natürlich grotesk, aber es zeigt, wie unsicher an sich die Demokratie war und dass diese Politik der Zurückhaltung, die für spätere Zeiten ausgemacht wurde, erst einmal so noch gar nicht existierte. Die Bundesrepublik wollte alles richtig machen, die Regierung Adenauer wollte international gefallen. Es gab noch einen weiteren Grund. Die Deutschen haben ja sehr, sehr stark früher vor 45, vor 33 Osthandel betrieben. Der Osten galt als Absatzmarkt, auch als Rohstoffmarkt eben. Und der fiel ja nun weg, weil gegenüber den Diktaturen im Osten, gegenüber den sozialistischen Diktaturen eine Sanktionspolitik, eine Abgrenzung betrieben wurde. Und insofern suchte die Bundesregierung und besonders auch Wirtschaftsminister Erhard nach einem Ersatz für den verloren gegangenen Osten. Und der wurde ganz klassisch bei alten Handelspartnern gesehen, wie beispielsweise Iran im Nahen Osten, aber auch in Lateinamerika. Das sollten die Absatzmärkte der Zukunft sein. Und die Politik hat sich sehr, sehr früh stark auf eine Exportförderung ausgerichtet. Exportweltmeister zu werden, was dann 1986 tatsächlich vor den USA sogar klappte. Das war etwas, was von Beginn an stark unterstützt wurde, mit Kapitalhilfe, mit Hermesbürgschaften und mit einer Politik, die großzügig einlud und dann die Werke vom Hamburger Hafen über Krupp bis hin zu Siemens in München vorführte.
Sie haben eben gesagt, die Deutschen wollten alles richtig machen. Wir reden ja im Moment noch vor allem über Westdeutschland. Wir reden aber auch bei diesem Richtigmachen ganz merkwürdigerweise darüber, dass viele alte Nationalsozialisten, und das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, auf einmal im diplomatischen Dienst sich wiederfinden oder als Außenwirtschaftsvertreter wieder tätig sind und Beziehungen aufnehmen zu Ländern, mit denen man sich heute vielleicht nicht mehr so gerne sehen lassen würde. Wie kam das denn? Und wie kam das mit diesem Imperativ zusammen, man will alles richtig machen oder man macht alles richtig?
Die Personalkontinuität im Auswärtigen Amt, bei Unternehmen, auch im Journalismus ist ja gut bekannt. Das Buch geht jetzt einen Schritt weiter und zeigt, welche Folgen das eigentlich hatte. Also welche Folgen hat es, wenn ein Botschafter in einem autokratischen Land sitzt, der sehr, sehr wohlwollend eigentlich die Entwicklung dort verfolgt, der bei einem Militärputsch wie Oskar Schlitter, der Botschafter in Athen 1967, beim Militärputsch in Griechenland sehr positiv sagt, ja, so wurde ein kommunistischer Putsch verhindert, angeblich, es gibt keinen Beweis dafür, so wurde Sicherheit und Ordnung hergestellt, wie es eben auch bei dem Militärputsch in Argentinien hieß vom deutschen Botschafter oder auch das Verständnis, dass der Botschafter in Chile 1973 bei Pinochets Machtübernahme eben äußerte. Also es hatte durchaus Konsequenzen. Gleichzeitig wurde in dieser Zeit eine antikommunistische Autokratie weniger als Problem gesehen. Und das hatte viele Ursachen. Zum einen gibt es sicherlich ein Verständnis dieser alten Eliten von Recht und Ordnung, das mehr auf Sicherheit setzte, auf antikommunistische Bündnisse, denn auf Demokratieförderung. Aber es gibt gleichzeitig eben auch nicht die Erwartung, dass bestimmte Länder überhaupt demokratiereif seien. Selbst in Südeuropa, Franco, Spanien, Griechenland, wurde diese Demokratiefähigkeit abgesprochen, erst recht den Ländern im Nahen Osten und in Afrika, wo ein starker Mann als etwas Positives gesehen wurde, weil es Ordnung schaffe.
Also ganz merkwürdig eigentlich, weil Deutschland selber ja da eben auch gerade mal erst 10, 15 Jahre Demokratie wieder auf dem Buckel hatte, dass man sich dann so hochnäsig über andere Länder äußert, oder?
Ja.
Dass die eben nicht demokratiereif seien.
Das sicherlich. Zugleich wurde mit der nationalsozialistischen Vergangenheit dagegen argumentiert, sich einzumischen. Ich habe häufiger die Formulierung gefunden, dass gerade Deutschland sich nicht als Schulmeister aufspielen sollte in Sachen Demokratie und Menschenrechte wegen unserer Vergangenheit. Wir Deutschen sollten uns doch zurückhalten in solchen Fragen eben deswegen. Da kommt ein Verständnis auch von Souveränität auf, was noch nicht universale Menschenrechte anerkennt. Hier wurde sich eingesetzt natürlich für verfolgte Deutsche im Ausland, aber was die Länder selbst dort machen, das sei ihre Sache.
Da gucken wir nachher nochmal genauer drauf, weil das ja heute, weil man ja heute einen anderen außenpolitischen Blick hat. Aber wenn wir jetzt so sagen, die ersten Jahre ist eben völlig klar, niemand möchte so richtig mit Deutschland reden, schon gar nicht möchte jemand gerne als Staatsbesucher nach Deutschland kommen. Also nimmt man, was man kriegen kann und macht da irgendwie einen Riesenzirkus, wenn überhaupt mal jemand bereit ist, einen Fuß als Präsident, als König, als Kaiser nach Deutschland zu setzen. Es gibt aber ja noch eine zweite Linie und das ist die des Kalten Krieges. Also Sie haben eben schon gesagt, die eine Hälfte der Welt hat ja gar nicht mit Westdeutschland geredet und Westdeutschland selber war fest eingebunden im westlichen Bündnis mit den USA, mit England, mit Frankreich, also mit denjenigen, die nach dem Krieg zum demokratischen Westen gehörten und hat sich stark abgeschottet gegen den Warschauer Pakt, den Warschauer Vertrag, die Staaten, die rund um Russland zum Ostblock gehörten. Man nannte das die Hallstein-Doktrin. Also Herr Hallstein, ja, ein deutscher Außenpolitiker, hat formuliert, wer mit der Bundesrepublik diplomatische Beziehungen hat, darf keine mit der DDR haben. Und umgekehrt. Hat das auch eine Rolle gespielt in den 50er Jahren, dieser Wettbewerb, wer kriegt eigentlich wen in sein Lager?
Ja, ganz entscheidend. Und aus dem Umgang der Bundesrepublik mit der DDR und mit anderen sozialistischen Staaten kann man, glaube ich, einiges lernen. Man kann zum einen sehen, dass hier durchaus eine werteorientierte Politik betrieben wurde, nämlich Sanktionen gegenüber diesen Ländern. Also keine diplomatischen Verbindungen, außer gegenüber Moskau 55, das war die Ausnahme. Keine engeren Kontakte, kaum Handel, der betrieben wurde, richtige Sanktionen gegenüber bestimmten Hightech-Gütern, die eben auch als potenziell kriegsunterstützend angesehen wurden, wie zum Beispiel Ölpipelines, die dann nicht geliefert wurden auf Drängen der USA. Man kann aber auch zweitens sehen, dass die Bundesrepublik versucht, den Handel etwas auszubauen und die versucht, gegenüber den Sanktionsvorgaben der USA noch einen Schritt weiter zu kommen, gerade auch im Handel der DDR. Da ist es besonders das Wirtschaftsministerium unter Ludwig Erhard, was hier versucht, kleine Brücken zu bauen. Und man kann drittens sehen, dass die Hallstein-Doktrin, also diese Nicht-Anerkennung von Staaten, die die DDR anerkennen, einerseits ein Sanktionsmechanismus ist, eine Sanktion gegen die eine Diktatur, die DDR, aber dies legitimiert die Kooperation mit ganz vielen anderen Diktaturen. Sie war immer das Argument in der Außenpolitik, wenn wir dieses Land, also auch diese Autokratie, diese Diktatur nicht anerkennen, dann wird die DDR dorthin gehen, dann wird die Sowjetunion diesem Land Waffen liefern, dann wird es sozialistisch werden und deswegen müssen wir kooperieren. Es war ein strategischer Wettbewerb im Kalten Krieg, der dazu führte, dass die Bundesrepublik mit so vielen Diktaturen in der Welt Kontakte aufbaute.
Der dann aber in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sich auf einmal radikal veränderte, als die Bundesrepublik feststellte, dass man das nicht durchhalten kann. 1963 kam dann mit Egon Bahr, dem SPD-Außenpolitiker, dieser Satz Wandel durch Annäherung, Wandel durch Handel, der ja im Grunde auf der einen Seite eben Wirtschaftsbeziehungen zu allen möglichen Ländern, eben auch zu Ostblockländern legitimierte in der Annahme, die würden sich schon selber demokratisieren, selbst zu marktwirtschaftlichen Regimen werden, wenn sie eben einmal die schönen Handelsbeziehungen mit Deutschland aufgebaut hätten und nicht mehr auf sie verzichten wollen.
Ja, Ja, diese Annäherung an den Osten knüpft in gewisser Weise an die Annäherung an die antikommunistischen Staaten ein. Das Interessante ist, dass wir jetzt eine Überkreuzbewegung haben. Wir haben einerseits die Ostpolitik unter Willy Brandt, die jetzt den Austausch sucht mit den Diktatoren im Sozialismus und gleichzeitig eine neue Distanz, die gegenüber Diktatoren wie Franco, wie lateinamerikanischen Diktatoren aufkommt.
Und Franco war der Potentat in Spanien. Also man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass eben drei europäische Staaten, die auch Mitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft waren, übrigens keine Demokratien waren. Ja. Das waren Griechenland, das war Spanien und es war Portugal zeitweise.
Und jetzt ist die interessante Frage auch, die ich versuche in meinem Buch zu beantworten. Wie kommt eigentlich so etwas, was wir heute wertebasierte Außenpolitik nennen, auf? Dafür biete ich unterschiedliche Antworten. In den 60er Jahren sind es meines Erachtens einerseits Migrantinnen und Migranten in Deutschland, die auf die Straßen gehen. Griechische, spanische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die auf die Straßen gehen und protestieren und die Regime in ihren Ländern als Diktaturen bezeichnen. Diese verbünden sich mit der alten oder neuen Linken, verbünden sich mit den Gewerkschaften, insbesondere der IG Metall, die sie unterstützt, aber eben auch mit den 68ern auf der Straße, die im Herzen oder im Kern eigentlich die USA und die Bundesrepublik damit auch treffen wollen, weil es diese Zusammenarbeit gibt, teilweise sogar mit NATO-Partnern, wie eben Salazars, Portugal und Griechenland.
Das Interessante ist aber doch, dass diese Protestbewegung, die Sie jetzt bei den Emigranten oder bei den Exilanten, bei auch den Gastarbeitern, die seit den 60er Jahren in Westdeutschland eine große Rolle spielen, festmachen, dass die auf der studentischen Seite sich ja auf einmal gegen die gerichtet hat, denen man 10 Jahre vorher noch den roten Teppich ausgerollt hat. Also der Schah von Persien, der spektakulär eben wieder nach 10 Jahren 1867 in Deutschland begrüßt werden soll und wo auf einmal Straßenschlachten inszeniert werden von Schah-Anhängern offensichtlich mit Studenten und gegen Studenten und was dann ja eben am Ende in Westdeutschland in dieser Studentenrevolte mündet, die Deutschland ganz nachhaltig verändert hat.
Ja, und das zeigt eben, wie eng Kooperation und Kritik zusammenhängen. Die Kritik richtet sich gerade gegen Länder wie Iran, eben weil sie so prominent und sichtbar sind. Bis vor kurzem völlig verehrt noch in der deutschen Öffentlichkeit, insbesondere seine Frau Zoe Raja, der zentrale Medienstar in dieser Zeit.
Und Raja war eine wunderschöne Frau, deren tragische Kinderlosigkeit der Ehe mit dem Schah zu einer Verstoßung und Scheidung geführt hat und die aber in Deutschland damals in den 60er Jahren und auch in den 50er Jahren schon die Klatschpresse auch deshalb beherrscht hat, weil sie, glaube ich, eine deutsche Mutter hatte.
Ja, und was ich argumentieren möchte hier ist, dass die Kooperation mit bestimmten Ländern eben auch die Kritik stärkt. Die Länder, die in Deutschland vertraut sind durch den Handel, durch öffentliche Berichterstattung, auch persönliche Erfahrungen, die rücken mehr in den Vordergrund. Und deswegen sind die Proteste gegen Griechenland beispielsweise, gegen die griechische Militärdiktatur auch so groß. Griechenland ist kulturell eng mit Deutschland verbunden. Viele haben damals in der Schule noch altgriechisch gelernt und gilt als Land der Demokratie. Und deswegen ist die Bestürzung so groß und der Protest auch so hartnäckig, dass das Konsequenzen hat. Und das führt dazu, dass auf der politischen Ebene die sozialliberale Regierung den Kontakt meidet. Solchen Diktatoren werden jetzt nicht mehr mit Handschlag begrüßt, werden nicht mehr groß empfangen. Meistens werden sie nur noch nach Bayern ausgelagert, solche Besuche eben oder unauffällig in diesen Ländern eben geführt. Aber der wirtschaftliche Austausch, der nimmt auch in den 70er Jahren unter der sozialliberalen Regierung zu. Das liegt an der Ölkrise, an der Weltwirtschaftskrise, das gerade mit dem Nahen Osten, aber eben auch mit lateinamerikanischen Diktaturen, der Handel selbst munter fortgesetzt wird.
Das ist ganz interessant, wie Sie beschreiben und wie ganz offensichtlich auf einmal eben gar nicht mehr die Akteure, die man vorher so stark gesehen hat in der Gestaltung der Außenhandelsbeziehungen, der Außenwirtschaftsbeziehungen, aber eben auch der diplomatischen Beziehungen, wie die auf einmal durch Energie, ich sag mal, von der Straße konterkariert werden. Sie haben die Gastarbeiter, die Exilanten genannt, die demonstrieren, die Studenten. Das sind ja alles sozusagen außerparlamentarische Oppositionelle, die haben sich auch so genannt. Welche Rolle hat das gespielt in einer Neubewertung der deutschen Außenpolitik und der deutschen Außenwirtschaftspolitik?
Das hat durchaus eine größere Rolle gespielt und eine wichtige Gruppe sind zudem natürlich auch die Medien. Kritische Journalistinnen und Journalisten, die investigativ berichten, in diese Länder auch reinreisen, greifen das auf, aber greifen natürlich auch die Forderungen der Protestierenden auf, zeigen Einzelschicksale von Verhafteten. Und schließlich kommen noch NGOs dazu. Amnesty International wird zu einer ganz, ganz zentralen Organisation dabei, die eben auch Einzelschicksale zeigen, ähnlich wie Journalistinnen und Journalisten, die gefoltert werden und dann dafür eintreten, dass Menschen aufgenommen werden. Und die Folgen, die für die Außenpolitik hier aufkommen, die zeigen sich besonders bei der Diktatur in Chile, die 1973 unter General Pinochet aufkommt, wo die Bundesrepublik erst ganz klassisch sagt, das ist deren Problem, wir mischen uns nicht ein. Dann sich durch die Proteste bereit erklärt, zunächst 100 Flüchtlinge aufzunehmen. Am Ende werden es 3000 Menschen, die auf Staatskosten eingeflogen werden, durch den Druck, den diese unterschiedlichen Gruppen machen, weil eine Organisation wie Amnesty Spenden sammelt und sagt, wir haben Wohnungen, wir haben Arbeitsplätze, wir kümmern uns um die ganze Flüchtlingsaufnahme. Sie sammeln sogar Geld für eine Lufthansa-Maschine und Piloten sagen, wir fliegen umsonst. Und in dieser Konstellation kann die Bundesregierung schwer sagen, nein, aber das verhindern wir. Wir lassen die Leute in den Folterkellern. Und hier agiert sie unter diesem öffentlichen Druck, sowohl in der Bundesrepublik als auch international. Denn, das darf man nicht vergessen, diese Protestbewegungen agieren international in der UN, in den internationalen Medien, vernetzen sich auch hier die unterschiedlichen Diskurse. Und das erhöht den Druck auf die Bundesrepublik, weil sie natürlich auch beobachtet. Schweden nimmt Flüchtlinge auf, die Schweiz nimmt Flüchtlinge auf, Frankreich und Spanien sogar dann später. Warum dann nicht die Bundesrepublik, ist die Frage. Und da will die Bundesrepublik als Staat nach dem Nationalsozialismus natürlich auch nicht als besonders zurückhaltend in Menschenrechtsfragen dastehen.
Und das hat dazu geführt, dass eben neben den regulären Gastarbeitern, für die es ja dann schon sehr bald einen Anwerbestopp gab, auf einmal doch sehr viele andere Gruppen in Deutschland heimisch wurden und eben sich auch niedergelassen haben, die eben auch eine politische Stimme hatten und die auch genutzt haben. Wie hat sich das denn dann in den 80er Jahren, als wir auf einmal gar keine sozialdemokratisch-liberale Regierung mehr hatten, sondern eine wieder konservative Regierung, wie hat sich das da verändert?
Ja, in gewisser Weise haben wir dort eine sehr, sehr breitende Kooperation mit Diktaturen. Denn einerseits setzt die christdemokratische Regierung die Kooperation mit antikommunistischen Diktaturen fort. Das überrascht jetzt erstmal nicht ganz. Aber sie setzt eben auch die Kooperation mit sozialistischen Diktaturen fort. Auch selbst Strauß eben verhandelt mit China, trifft Mao und dann natürlich Deng Xiaoping. Und bekanntermaßen interagiert selbst Strauß als CSU-Vorsitzender eben auch sogar mit den Grammen der DDR und auch Kohl empfängt Honecker. Das heißt also, hier haben wir eine vielseitige Kooperation, die aber stärker unter den Druck von Menschenrechtsforderungen kommt, besonders durch das Aufkommen der Grünen. Die Grünen agieren jetzt auch im Bundestag stark mit Menschenrechtskampagnen, verbünden sich mit den Oppositionellen in der DDR, treffen sie, laden sie ein, setzen sich für Tibet ein, empfangen den Dalai Lama. Das heißt, hier gibt es auch noch einen zusätzlichen Druck, der entsteht. Und aus dieser Gemengelage entsteht in den 90er Jahren dann eine zweigleisige Politik. Jemand wie Kohl oder auch die Außenminister und Wirtschaftsminister der FDP, Möllemann, Kinkel, die fahren mit Wirtschaftsdelegationen in Diktaturen, wie bisher eingeübt, aber sie sprechen nun auch zunehmend Menschenrechte an, meistens im Rahmen einer sogenannten stillen Diplomatie, also vertraulich, aber haben dann Listen, die etwa von Amnesty International mit vorbereitet werden, im Gepäck und bitten um die Freilassung von einzelner Gefangenen. Das heißt, es sickert auch schon damals etwas durch, nicht erst mit der rot-grünen Regierung, wo das Gespann Joschka Fischer und Gerd Schröder diesen Kurs vertritt. Schröder für die Wirtschaftsinteressen, Fischer für die Menschenrechte.
War das erfolgreich, diese diskreten Gespräche?
Ja, also man kann ausmachen, dass tatsächlich Erleichterungen stattfinden und auch die Sanktionen, die zunehmen in dieser Zeit, wie etwa gegen China 1989, führen dazu, dass doch Regime, selbst wie China Anfang der 90er Jahre, eine gemäßigtere Politik machen. Dass es Amnestien gibt, viele Freilassungen, einen nicht mehr ganz so harten Kurs eben wie 1989 in dem Fall. Und man muss ja auch sagen, 1989 purzeln die Diktaturen. Diktaturen von Südkorea bis nach Chile, von Südafrika, bis hin zu den sozialistischen in Osteuropa, brechen zusammen. Und das gibt erstmal Aufwind, denn in gewisser Weise gilt das als Beleg, dass die Kooperation, der Handel, doch eine Wirkung hatte, dass dieser Austauschkurs, wo man mal hier und da Menschenrechte anspricht, dass er doch erfolgreich sei. Also es gibt einen Riesenoptimismus in den 90er Jahren, dass damit doch jetzt bald das Thema Diktaturen erledigt sein könnte. Gerade der Blick nach China zeigt natürlich, dass es ganz, ganz anders kommen kann.
Ja, und der Blick nach Russland auch. Genau. Ja, und ich meine, das ist ja wirklich das Interessante, nicht? Wir haben in den 90er Jahren diesen enormen Optimismus, dass jetzt überall Demokratie, Friede, Menschenrechte gewahrt werden und eben auch weiter blühen und sich ausbreiten. Wir haben parallel dazu eine unfassbare Ausweitung des Welthandels, also der Weltaußenbeziehungen, nicht nur Deutschlands, sondern aller Länder. Wir haben in einem dritten Strang auf einmal wieder Länder, die ganz selbstbewusst dem Westen entgegentreten, der gerade das Gefühl hatte, wir haben das Rennen gewonnen um die geschichtliche oder die Hoheit über die Weltpolitikordnung. Und dann kippt es auf einmal alles in den 2010er, 15er, 18er Jahren. Wie konnte das passieren?
Ja, also zum einen stützen Diktaturen sich gegenseitig. Und dadurch, dass also eine große, mächtige Diktatur wie China und nun auch Russland eben existiert, können Sanktionen immer wieder gebrochen und umgangen werden. Beispiel Iran. Iranisches Öl wird boykottiert, sanktioniert. China nimmt 90% des iranischen Öls ab. Und damit verlieren eigentlich die gerade westlich geprägte Sanktionen an Kraft. Der wirtschaftliche Erfolg von Ländern, gerade wenn sie über eigene Rohstoffe verfügen, stützt Diktaturen ab. Gerade energiebasierte Autokratien können sich einfach gut halten durch die starken auch Ölpreise und Gaspreise. Und das führt natürlich zur Machtsicherung, sei es in Russland unter Putin, aber sei es auch in den arabischen Staaten, die sich hier wenig bewegt haben und auch letztlich beim trägt zum Scheitern des arabischen Frühlings eben auch bei. Man kann natürlich fragen, also hat auch der Westen versagt eben? Und hier zeigen sich die Schwierigkeiten, selbst mit militärischen Einsätzen wie in Afghanistan und Irak Diktaturen zu stützen, weil offensichtlich Demokratie nicht etwas ist, was sich mit Militär von oben verordnen lässt. Also hier gibt es eine Enttäuschung, die auch so nicht absehbar war in dem Moment, als Saddam Hussein beispielsweise relativ schnell gestürzt wurde oder die Taliban-Herrschaft zusammenbrach eben durch militärischen Einsatz. Aber es nicht möglich ist, eben auch hier zu agieren, sondern vielmehr im Gegenteil, das Ansehen des Westens und der Demokratie eher gesunken ist durch die Militäreinsätze.
Und jetzt sind wir doch am Ende unseres Gesprächs schon fast auf zwei Punkten sitzen geblieben. Wir sehen, dass diese Außenwirtschaftspolitik der 50er und 60er Jahre nicht mehr funktioniert und auch der 2000er Jahre, in denen man ja eben Gasleitungen gebaut hat nach Russland und gedacht hat, das wird schon alles gut gehen. Dass diese Außenwirtschaftspolitik, die sehr robust war, dass die nicht mehr funktioniert. Wir sehen aber auch, dass eben so etwas wie eine wertegeleitete Außenpolitik, deren Anfänge Sie ja auch skizziert haben und die ja jetzt offizielles Regierungsprogramm sind, dass die ganz offensichtlich auch nicht mehr funktioniert. Was ist denn jetzt der Strich, den man drunter macht, wenn man sagt, was ist die richtige Außenpolitik oder die Außenwirtschaftspolitik Deutschlands jetzt und in der Zukunft?
Das hängt von der Perspektive ab. Ökonomisch gesehen ist es, glaube ich, wichtig, Risiken zu diversifizieren, weil eine enge Kooperation mit Diktaturen immer ein Risiko der Abhängigkeit bringt, das missbraucht.
Also man muss weiter den Diener in Katar machen.
Stichwort Großhandel Gazprom. Diese Diversifizieren im Energiebereich heißt natürlich erneuerbare Energien viel stärker ausbauen. Wäre das Programm stärker gefahren, auch in der Solarenergie insbesondere, dann wäre Deutschland viel, viel unabhängiger eben und hätte nicht diese Form von Abhängigkeit von Öl und Gas eben aus diesen Staaten eben. Und da ist Deutschland schon, glaube ich, einen kleinen Schritt weiter voran. Zweitens, es wird keine Welt geben, wo die Bundesrepublik nur mit Demokratien kooperiert, wo kein deutsches Unternehmen mehr in nicht demokratische Regierungen, in nicht demokratische Länder etwas verkauft. Aber bei Großgeschäften, die mit Steuergeldern eben auch gestützt, subventioniert, politisch flankiert werden, da hat die Bundesrepublik, glaube ich, schon die Wirtschaftsmacht, gewisse Bedingungen zu stellen. Etwa Bedingungen eben etwa an Menschenrechte auch, insbesondere eben in Arbeitskontexten, wo Werke entstehen, Auslandsinvestitionen entstehen. Und ich glaube, da gibt es einen Kurs, der sich in den 70er, 80er Jahren durchgesetzt hat, der nicht mehr so lapidar umgeht, denn es schadet den Marken selbst. Das hat sich eigentlich in den 70er Jahren schon bei VW in Brasilien oder bei BMW in Südafrika gezeigt. Wenn dort Arbeiter misshandelt werden in diesen Werken, dann ist das nicht zum Vorteil der Marken. Und da gab es ein Umdenken sicherlich eben auch, und weil auch natürlich Konsumboykotte wie gegen Shell und andere aufkommen. Und ich glaube, auch das ist auch ein Kurs eben, also wo man sagen kann, ja, da haben Unternehmen gelernt oder müssen sie auch noch weiter lernen. Und insofern kann man nur sagen, man muss es probieren, moralisch einzutreten, auch Sanktionen zu machen. Denn keine Sanktionen zu machen, sind auch keine Alternative.
Und jetzt kommen wir ganz zum Schluss zu unserem Fun Fact, nämlich Bayern. Bayern hat immer eine eigene Außenpolitik gemacht, eine eigene Außenwirtschaftspolitik, natürlich ohne jedes Recht. Trotzdem haben alle brav hingeguckt und genickt, wenn der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß auf die Jagd ging mit ausländischen Potentaten, wenn Staatsbesuche in China gemacht wurden und Ähnliches. Warum? Warum Bayern und warum so großmütig?
Ja, Franz Josef Strauß war moralisch flexibel und hat insofern, um bayerische Wirtschaftsinteressen zu fördern, das war sein ganz zentrales Ziel, eine eigene Außenpolitik gemacht, aber um sich selbst auch als Kanzlerkandidaten ins Spiel zu bringen. Er wollte als Außenpolitiker schon dastehen, um dann hoffentlich bald Kanzler zu werden. Strauß selbst hat das damit legitimiert, er rede doch mit allen Seiten, mit Sozialisten wie Mao und mit Rechten wie Pinochet. Aber das hat es natürlich nicht legitimiert eben weiter. Und es hat auch tatsächlich in Bayern ja für Unmut gesorgt. Gerade der vermittelte Milliardenkredit 1983 ist ja ein Grund gewesen, dass sich am rechten Rand die Republikaner abgespalten haben, weil Strauß diese enge Kooperation eben auch mit der SED-Führung eben eingegangen ist. Insofern galt es selbst.
Wir müssen, glaube ich, ganz kurz sagen, dieser Milliardenkredit hat die DDR 1983 ökonomisch so lange stabilisiert, dass sie eben noch 6 Jahre existiert hat. Sonst wäre vermutlich die DDR an ihren wirtschaftlichen Problemen schon vorher gescheitert.
Ja, aber gleichzeitig es war ein Kredit, und es war nicht unüblich, eben auch der DDR und den sozialistischen Staaten Krediten zu geben. Aber das Bemerkenswerte war, dass Strauß ihn vermittelt. Und damit wollte er Bayern eben ins Bewusstsein der Weltpolitik rücken. Und dadurch, dass er weniger moralische Skrupel hatte als andere, dass Kritik an diesen oft skandalisierten Umgang mit Diktatoren eben bei ihm einfach abperlte, hatte er da auch eine gewisse Narrenfreiheit. Und die hat Markus Söder eben heute sicherlich nicht mehr in dieser Form. Und natürlich muss Bayern weiterhin oder achtet Bayern weiterhin auf die Interessen von den dort ansässigen Unternehmen. Aber so eine so eigenständige Nebenaußenpolitik eben wie hier, diese Fernostpolitik gegenüber der Ostpolitik, das gibt es in dieser Form nicht mehr.
Dankeschön, Herr
Bösch. Ich habe zu danken. Vielen Dank, Frau Weidenfeld.
Das war's schon wieder mit Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über das Thema kommentieren oder reden wollen, tun Sie das doch bei X und erwähnen Sie dabei @leibnizwgl und @rponline, und mich finden Sie auf X unter @das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Woche.